Irmgards Morning Briefing, der Podcast.
Guten Morgen, mein Name ist Chelsea Speaker und wir starten heute zum letzten Mal in dieser Woche wieder gemeinsam in den Tag. Heute ist Freitag, der 16. Juli.
Wir werden die Kommunen, die Betroffenen nicht alleine lassen, sondern als Land hier auch Hilfe leisten, damit Nordrhein-Westfalen in dieser Situation solidarisch zusammensteht und wir auch solidarisch die Folgen dieser Katastrophe gemeinsam bewältigen.
Sagt Armin Laschet, CDU-Chef, Kanzlerkandidat. Aber im Moment ist er vor allem gefordert in seiner Rolle als Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen. Das Bundesland ist neben Rheinland-Pfalz schwer getroffen von Unwettern und Überschwemmungen. Es gibt Dutzende Tote. Die Bilder der Zerstörung aus Städten wie Hagen und Altena sorgen für Entsetzen. Man sieht Fußgängerzonen, die zu reißenden Flüssen geworden sind, umgekippte Autos und Bürger, die alles verloren haben. Die Hilfen laufen auf Hochtouren. Tausende Menschen werden evakuiert. Was bedeutet das politisch? Armin Laschet hat seinen Besuch bei der CSU-Klausur im bayerischen Seeon abgesagt und ist in die überfluteten Gebiete gereist. Kommt jetzt der Hochwasser-Gummistiefel-Moment wie 2002 bei Gerhard Schröder beim Elbe-Hochwasser? Michael Bröker, Chefredakteur von The Pioneer, war in Seeon bei der CSU-Klausur. Hier seine Einschätzung.
Ja, zunächst ist dies einmal eine Katastrophe mit unfassbarem menschlichen Leid, mit mehr als 40 Toten, mit vernichteten Existenzen. Insofern gilt für alle politischen Auftritte, wer jetzt dies für Parteitaktik ausnutzt, wird abgestraft. Wer zu viel inszeniert, verliert nicht nur seine Glaubwürdigkeit, er schadet auch seiner Partei. Zuwendung und Empathie, das ist ebenso, kann man nur begrenzt spielen. Aber, und das gilt auch, so hat es Helmut Schmidt, der frühere Bundeskanzler, selbst einmal gesagt, in der Krise zeigt sich Charakter. Und das ist die Chance für den Kanzlerkandidaten Armin Laschet und NRW-Ministerpräsidenten Armin Laschet. Denn er kann jetzt genau jene Fähigkeiten zeigen, die die Deutschen und eben auch viele CDU-Mitglieder eigentlich eher bei Markus Söder vermutet hatten. Krisenkompetenz, klare und schnelle Hilfe organisieren, klare Aussagen zu tätigen, Empathie und ehrliches Engagement zu zeigen in einer Notlage. Das ist jetzt die Aufgabe für Armin Laschet und er darf als NRW-Ministerpräsident natürlich jetzt auch an vorderster Front diese Krise steuern. Er muss es sogar. Sein Urlaub am Bodensee, den wird er verschieben und NRW ist jetzt die Bühne für den Bundestagswahlkampf und damit, so zynisch es klingen mag, hat Armin Laschet Heimvorteil. Aber auch für Olaf Scholz als Bundesfinanzminister ist die Bühne zumindest gerechtfertigt offen. Denn er ist Finanzminister, er sitzt auf der Kasse, er sitzt auf der Bundeskasse, die jetzt millionenschwere Hilfen für die Flutopfer organisieren muss. In seiner Funktion ist er natürlich automatisch auch ein Krisenmanager und hat da Autorität. Für Annalena Baerbock gilt das nicht. Sie hat kein Regierungsamt, kein Exekutivamt. Sie kann aus der Berliner Grünen Zentrale heraus Betroffenheit selbstverständlich erklären, kann aber nicht wirklich eingreifen. Allerdings, und das gilt es zu beachten für die Union und auch für die anderen Parteien, die Grünen kommen jetzt mit ihrem Urthema zurück. Denn natürlich sind diese Starkregenereignisse auch, wie schwer auch immer, auf den Klimawandel zurückzuführen. Das sagen renommierte Wissenschaftler. Und damit ist das Urthema der Grünen wieder im Mittelpunkt dieser Wahl. Dieser Wahlkampf bleibt unvorhersehbar. Schwarz kann profitieren, Grün kann profitieren. Und ein bisschen auch die SPD. Für die FDP ist dies im Moment eine ganz schwierige Zeit.
Unsere weiteren Themen heute. Der ehemalige Präsident der EU-Kommission, Jean-Claude Juncker, zieht Bilanz mit unserer politischen Reporterin Marina Kombaki. Er spricht über politische Krisen, den Aufstieg der Angela Merkel und warum Helmut Kohl entgegen der öffentlichen Wahrnehmung bis zum Ende eine gute Meinung von ihr hatte.
Kohl hat vor der Spendenaffäre und Jahre nach der Spendenaffäre eher positiv über sie geredet. Nicht mit Häme, nicht mit Nachtritt. Nein, 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 das Verhältnis war nicht optimal gut, aber es war korrekt.
Außerdem, wir sprechen über den lauten Hilferuf eines kleinen Dorfs in Russland und darüber, warum das olympische Feuer dieses Jahr eine ganz kleine Flamme sein wird.
Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, le Parlement européen est ridicule. Très ridicule.
Das Europäische Parlament ist ridikül, lächerlich, weil nur magere 30 Abgeordnete erschienen waren bei einer Parlamentssitzung in jenem Jahr 2017. Diese gepfefferte Kritik kam damals natürlich von Jean-Claude Juncker. Von 2014 bis 2019 war er Präsident der EU-Kommission. Und als solcher war er nie verlegen um klare Sprache. Der Luxemburger begrüßte den ungarischen Ministerpräsidenten Viktor Orbán einmal scherzhaft mit den Worten »Here comes the dictator«. Manchen Politikern gab er auch mal gerne eine kumpelige Ohrfeige zur Begrüßung. Die einen fanden seine Aktion skurril, die anderen erfrischend unkonventionell. Auf jeden Fall war Juncker ein Unikum im so oft drögen Politikbetrieb in Brüssel. Und er war immer ein überzeugter Europäer durch und durch. Egal ob als Premierminister, Eurogruppenchef oder eben als Präsident der EU-Kommission. Marina Kornbaki, politische Reporterin von The Pioneer, hat den 66-jährigen Jean-Claude Juncker angerufen und mit ihm eine kleine Reise gemacht. Eine Reise durch Stationen seines politischen Lebens, seine enge Zusammenarbeit mit Angela Merkel und seine Gedanken zu politischen Fragen. Am morgigen Samstag erscheint das ganze Gespräch als Hauptstadt-Sonderpodcast-Spezial. Hier ein Ausschnitt für Sie.
Jean-Claude Juncker, ich grüße Sie.
Ich grüße Sie.
Gut anderthalb Jahre sind seit Ihrem Ausscheiden aus dem Amt des EU-Kommissionspräsidenten vergangen. Herr Juncker, wie verleben Sie Ihren Ruhestand?
Also im Ruhestand gibt es keine Spur. Ich halte mich auf dem Laufenden. Ich sehe viele Menschen, frühere Helden, jetzige Gestalten. Ich schreibe an einem Buch. Das geht aber nicht weiter, weil Pandemie ist eine schwierige Kiste gewesen, wenn man ohne fremde Hilfe in Archiven wühlen muss. Ich bin beschäftigt.
Nun steuert auch Kanzlerin Angela Merkel auf das Ende ihrer politischen Karriere zu. Mit ihr verlässt dann eine weitere für Europa prägende Figur die politische Bühne. Sie haben mit Angela Merkel in Europa so lange und so intensiv zusammengearbeitet wie wohl kaum ein anderer. Sei es in ihrer Funktion als luxemburgischer Premierminister, als Eurogruppenchef, als EU-Kommissionspräsident. Herr Juncker, können Sie sich eigentlich noch an Ihre allererste Begegnung mit Angela Merkel erinnern?
Daran kann ich mich erinnern, Sie wahrscheinlich nicht. Angela Merkel war Ministerin für Jugend und Familie und hat als solche an den Treffen der europäischen Sozialminister teilgenommen, weil damals wurden alle Fragen Jugend und Familie betreffend von den Sozialministern bearbeitet. Ich kann mich schon daran erinnern, dass sie zu ihrer ersten Ministerratssitzung gekommen ist und sie war, ich würde nicht gerne sagen, verloren, aber sie kannte die teilnehmenden Personen in ungenügendem Maße und ich habe mich dann sehr darum bemüht, dass sie einen Eindruck von denen erhielt, bevor die Sitzung losging, die während der Sitzung das Wort ergreifen sollten. Aber sie ist da nicht qualitativ abgefallen. Sie war sofort voll im Saft.
Das muss Anfang der 90er Jahre gewesen sein. Was, wenn Ihnen damals einer gesagt hätte, sie wird mal Bundeskanzlerin?
Ja, das hat sehr zu Anfang ihrer Regierungstätigkeit ja niemand gesagt. Also konnte ich das auch nicht erahnen. Aber ich habe gespürt, dies ist eine besondere Frau, weil sie auch damals schon, was in der Späte sich immer wieder wiederholt hat, optimal gut vorbereitet war. Ich habe mir gesagt, hier ist jetzt ein deutsches politisches Talent angekommen. Und sie kam aus Ostdeutschland, hat das aber nicht als Monstranz vor sich hergetragen. Sie hat mir sofort einen perfekten Eindruck gemacht und sie war auch sehr lieb im Umgang mit anderen.
Zu Helmut Kohl hatten Sie, Herr Juncker, eine freundschaftliche Beziehung. Angela Merkel wiederum brach öffentlich mit Kohl.
Die Partei möchte am liebsten die Dinge schnell vergessen. Und darin liegt natürlich auch eine Gefahr, dass man zu schnell zur Tagesordnung wieder übergeht. Aber die Partei ist auf der anderen Seite kampfesmutig.
Wie hat dieser Bruch Ihre Sicht auf Merkel beeinflusst?
Ja, am Anfang war ich etwas verstört. Ihr Artikel in der FAZ schien mir ein bisschen undankbar, brutal zu sein. Aber ich habe in der weiteren Folge der Ereignisse erlebt, dass entgegen dem, was viele Deutschen denken, sie doch zu Helmut Kohl ein ihm zugeneigtes Verhältnis aufbaute. Kohl hat vor der Spendenaffäre und Jahre nach der Spendenaffäre eher positiv über sie geredet. Nicht mit Häme, nicht mit Nachtritt. Nein, 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 das Verhältnis war nicht optimal gut, aber es war korrekt. Problem.
In die erste Amtszeit von Angela Merkel fiel die globale Finanzkrise. Europas Banken drohten zu kollabieren.
Die Bundesregierung lehnt es ab, von diesem Bankinstitut in einer Art Mitverantwortung dafür gezogen zu werden oder dass Risiken einseitig auf den Steuerzahler darüber verlagert werden. Dessen unbenommen sind wir uns unserer gesamtstaatlichen Verantwortung bewusst, dass dieses Institut stabilisiert werden muss.
Und wir sagen den Sparerinnen und Sparern, dass ihre Einlagen sicher sind. Auch dafür steht die Bundesregierung ein.
Diese Krise war auch Ihre erste große Bewährungsprobe. Wie erlebten Sie damals die Krisenmanagerin Merkel?
Auch das teilt sich in verschiedene Teilperioden auf. Sie war am Anfang der Griechenland-Krise den Griechen nicht feindlich gesonnen, aber sie war auf ihrer Hut, weil es hat ja damals große Debatten in der Bundesrepublik gegeben, nicht nur in der öffentlichen Meinung und in der veröffentlichten öffentlichen Meinung, sondern auch in der CDU-CSU-Fraktion.
Wenn wir mal zurückgehen in dieses Jahr 2011, damals stand zum ersten und nicht zum letzten Mal ein Euro-Austritt Griechenland im Raum. Sie und Frau Merkel, die Bundesregierung, waren nicht immer einer Meinung. Sie haben es eben erwähnt. Was meinen Sie, Herr Juncker, hätte Merkel den Grexit in Kauf genommen?
So gefragt und so bestimmt gefragt, würde ich das nicht meinen wollen. Sie hat eine Zeit lang auch den Eindruck gegeben, als ob sie diesen Kurs nicht ablehnen würde. Aber ich wusste, dass sie letztendlich der Auffassung war, dass Griechenland Mitglied der Eurozone bleiben sollte, weil sie eben, weil vom Ende her gedacht, sich die Frage stellte, wenn Griechenland jetzt die Eurozone verlässt, was heißt das für die Eurozone insgesamt, was heißt das für die internationale Reputation der Eurozone und des Euros und was heißt das letztendlich auch für Deutschland. Aber sie hat ihre Auffassung, dass Griechenland Mitglied bleiben sollte, innerhalb Deutschlands durchgesetzt. Und das habe ich sehr begrüßt.
Dennoch war sie damals in Griechenland ja verhasst, muss man wohl sagen. Zeitungen und Zeitschriften zeigten immer wieder Karikaturen von ihr mit Bezügen zum Nationalsozialismus.
Go back, Kyria Merkel! Go back, Kyria Schäuble! Go back, Kyrias und Kyrie des Idritikis Nomenklaturas des Europas!
Was war Ihr Eindruck? War das der Kanzlerin egal?
Ich glaube nicht, dass das ihr egal war. Sie hat das überhaupt nicht gemocht, diese Hitler-Plakate, die da überall in Griechenland rumhingen. So wenig wie ich das gemocht habe, dass Orban mich in Ungarn plakatiert hat, als derjenige, der am Ursprung der Islamisierung Europas stehen würde. Aber sie hat sich nicht, wie könnte ich das ausdrücken, sie hat sich nicht damit aufgehalten. Das hat sie eigentlich nicht von ihren inneren Überzeugungen entfernt. Ich habe sie damals in Griechenland sehr oft verteidigt, obwohl sie Verteidigung nicht brauchte. Ich habe sie erklärt in Gesprächen mit Griechen und griechischen Zeitungen und Journalisten, die für den Griechen, Premierminister, Präsidenten etc., die haben das auch nie so gesehen und haben das auch nie so formuliert.
Dann nahm das Jahr 2015 eine erstaunliche Wende. Plötzlich mit Beginn der sogenannten Flüchtlingskrise wurden aus Tsipras und Angela Merkel Verbündete, kann man vielleicht sagen. Haben Sie in diesen dramatischen Tagen des Spätsommers 2015 eine andere Angela Merkel kennengelernt?
Ich sage ganz einfach, Deutschland ist ein starkes Land. Und das Motiv, in dem wir an diese Dinge herangehen, muss sein, wir haben so vieles geschafft, wir schaffen das. Wir schaffen das und wo uns etwas im Wege steht, muss es überwunden werden.
Ich habe 2015 in den schwierigen Herbstmonaten, August, das war zwar Sommer und September, Oktober, mich sehr oft, mehrfach wöchentlich ausgetauscht und ich habe eine besondere Art und Weise diese Ereignisse nicht nur Revue passieren, sondern habe sie damals auch anders erlebt als viele anderen. Frau Merkel hat ja die Grenzen nicht geöffnet. Die Grenzen waren ja offen. Sie hat die Grenzen nicht geschlossen. Und das hat sie nicht getan, weil sie sich ihrer europäischen Aufgabe sehr bewusst war.
Sie haben damals über Angela Merkel und ihre Politik der offenen Grenzen den Satz gesagt, die Geschichte wird ihr Recht geben. Nun wissen wir heute, dass diese Politik auch zur Entfremdung des alten Kerneuropa von den neuen EU-Mitgliedstaaten in Ost- und Mitteleuropa beitragen sollte. Halten Sie dennoch an Ihrem Satz fest?
Also es ist ja nicht so, wie es auch jetzt in überregionalen deutschen Zeitungen immer wieder heißt, dass sie während der Flüchtlingskrise Europa gespalten hätte. So war es ja nicht. Es war so, dass der Ministerrat, der Innenminister, mit Mehrheit beschlossen hatte, dass wir die Flüchtlinge in Europa fair verteilen sollten. Davon sind nicht die Deutschen abgerückt, sondern diejenigen, die dagegen gestimmt hatten, aber überstimmt wurden. Es ist also nicht Frau Merkel, die den Spaltpilz in Europa weitergetrieben hätte, sondern diejenigen, die von der gemeinsamen Beschlussfassung nichts mehr wissen wollten.
Mit der gut anderthalbjährigen Erfahrung eines Vollblutpolitikers im Ruhestand, was können Sie Frau Merkel für einen gelingenden Ausstieg aus der Politik raten?
Nicht dauernd über das nachzudenken, was man richtig oder falsch gemacht hat, sondern sich zu Wort zu melden, wenn richtige und wichtige Hinweise vonnöten sind.
Morgen hören Sie diese kleine Geschichtsstunde mit Jean-Claude Juncker in voller Länge auf thepioneer.de und in der neuen Pioneer-App. Es lohnt sich.
Und was hat dich heute Morgen wirklich überrascht?
Dass sich ein kleines Dorf in Sibirien aus Verzweiflung an die Kanzlerin wendet. Was war passiert? Seit 2008 kontaktiert das Dorf regelmäßig russische Behörden. Sie wollen, dass endlich die älteste Hauptstraße saniert wird. Den Behörden scheint das egal zu sein, denn es passiert genau nichts. Da das Dorf um 1900 angeblich von Russlanddeutschen gegründet wurde, kamen die Einwohner nun auf einen genialen Gedanken. Sie appellierten an Bundeskanzlerin Angela Merkel mit der Bitte um Hilfe für ihre Straße im Dorf. Prompt rührt sich der Kreml und wird aktiv. Ende des Liedes. Angela Merkel hat sich unseres Wissens nach nicht bei den Einwohnern zurückgemeldet. Sibirien ist ja auch nicht ihr Zuständigkeitsgebiet. Dafür gibt es jetzt hoffentlich bald eine neue Straße für das Dorf, sponsored by Wladimir Putin.
Und was geht eigentlich gar nicht?
Dass einfach keiner nach Tokio zu Olympia möchte. Die Sportstars dieser Welt drücken sich vor dem Sportereignis. Kein Nadal, kein Federer, keine Williams und jetzt auch keine Angelique Kerber. Die großen Tennisstars sind nicht in Olympialaune und uns beschleicht das Gefühl, dass Olympia dieses Jahr richtig mau wird. Wegen Corona fiel Olympia letztes Jahr aus. Dieses Jahr findet es statt, ab nächster Woche, aber sind wir mal ganz ehrlich, zu welchem Preis? Die meisten Japanerinnen und Japaner wollen die Spiele nochmal verschieben oder ganz absagen. Die japanische Regierung und das Olympische Komitee sehen das anders. Sie ziehen das Event durch, trotz rasant steigenden Corona-Zahlen. Die Konsequenz? Zuschauer sind verboten und die Sportstars haben keine Lust. Stefan Kunz, Trainer der deutschen Fußballmannschaft für Olympia, ist hörbar enttäuscht. Er hatte zuvor große Schwierigkeiten, überhaupt eine Truppe zusammenzustellen.
Ich glaube, wir haben so ein kleines Signal verpasst, weil ich glaube nicht, dass bei Olympia, wenn nicht aus sportlichen Gründen, irgendein Kaderplatz frei bleibt. Bei den anderen Sportarten, das hätte uns gut zu Gesicht gestanden im Fußball, wenn wir auch da gezeigt hätten, diesen Respekt zollen wir auch.
Entweder sagten die Fußballspieler ab oder die Clubs gaben sie nicht frei. Jetzt reist er mit 18 statt 22 Spielern nach Tokio. Peinlich. Olympia steht unter keinem guten Stern. Das Grand Finale des berühmten Fackellaufs und die legendäre Eröffnungszeremonie drohen, ein trauriges Ereignis zu werden. Und das hat Olympia echt nicht verdient. Wir spielen einen Klassiker des Sängers Kyu Sakamoto. In dem Song geht es um Einsamkeit, wie die Athleten und ihr Publikum. Ich wünsche Ihnen einen zuversichtlichen Start in den Tag und ein entspanntes Wochenende. Ich bin Chelsea Speaker. Am Montag ist wieder mein Kollege Michael Bröker hier zu hören. Same time, same place.
Oh,